Der Text für die heutige Bibelstunde steht in Hebräer 12, die Verse 1 bis 13. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering erachtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wen ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Diese aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, erscheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchelt wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Ich möchte mit uns beten. Jesus, hab Dank, dass wir unter deinem Wort zusammenkommen dürfen heute Abend. Hab Dank, dass wir in einem Land leben dürfen, wo das so möglich ist. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, uns Konzentration schenkst und zu uns redest und Norbert Rose dazu gebrauchst, dein Wort so auszulegen, wie du es haben möchtest. Und segne uns diese Stunde. Hab Dank dafür. Amen.
Eigentlich müsste man diesen Abschnitt so 5, 6, 7 Mal nacheinander lesen, um diese verschiedenen Wendungen überhaupt mitzubekommen. Diese Dichte in diesem Kapitel 12 und diesem kleinen Abschnitt. Aber auch zu sehen, was für eine Dichte dieser Brief insgesamt hat. Nicht nur spannend, weil wir noch immer nicht wissen, wer hat wohl diesen Brief geschrieben. Das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. War es Petrus, war es Paulus, war es Johannes, war es ein ganz anderer? Ich vermute, fast, dass einer von denen es gewesen sein muss und dass wir irgendwann einmal eine Antwort darauf bekommen, wer diesen Brief geschrieben hat. Es wäre jedem zuzuschreiben, aber zu sehen, dass dieser Brief ein besonderer Brief ist, auch ein besonders schöner Brief ist, weil dieser Brief eine enorm wichtige Lücke schließt, die wir sonst überhaupt nicht erklären könnten, nämlich wie hängt das Neue Testament mit dem alten Bund eigentlich zusammen? Wie kommt es zu diesen Wendungen in diesem Brief im Neuen Testament, aber dann auch zu sehen, wo diese Fülle in dem Hebräerbrief liegt? Ich habe den Eindruck, das ist einer der schönsten Briefe, die wir überhaupt haben im Neuen Testament. Wenn man das so sagen darf, wenn man einen Brief nach Schönheit oder nach den Besonderheiten beurteilen kann. Aber dass wir hier eine Fülle haben an Trostworten, Ermutigungsworten, geheimnisvollen Worten, Vergewisserungsworten, Offenbarungsworten, Worte, die nur hier so formuliert sind und stehen. Und wir immer wieder ermutigt werden, in unseren Wegen weiterzugehen, am Glauben festzuhalten, die Hoffnung festzuhalten, hinzuzutreten, also ganz viele Formulierungen, die mit Ermutigung zu tun haben und natürlich vor allem mit einer Person zu tun haben, nämlich mit Jesus. Jesus in den verschiedenen Beschreibungen, Jesus der Erstgeborene vor Grundlegung der Welt, Jesus der der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das wird kaum irgendwo so deutlich formuliert wie im Hebräerbrief. Dass in ihm, durch ihn alles geschaffen ist, was da ist. Ähnlich wie im Johannesevangelium. Jesus, der Anfänger und Vollender der Schöpfung, der Welt, des Heils, des Glaubens. Jesus, der vor allen Ewigkeiten und in der gesamten Geschichte vor und in und mit Israel und zugleich über Israel hinaus und auch in unserer Zeit und bis in Ewigkeit immer derselbe ist. Dass wir also in der Bibel nicht verschiedene Gestalten haben, schon gar nicht diese Vorstellung im Alten Testament, da haben wir einen strengen Gott, und im Neuen Testament, da haben wir einen etwas freundlicheren, einen liebenden, einen barmherzigen Gott, sondern diese klare Betonung, er ist immer derselbe. Jesus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus ist der lebendige Gott. In ihm sehen wir den lebendigen Gott. Dann die Frage, wie kommen wir eigentlich in eine Beziehung zu ihm? Wie bekommen wir, der Hebräerbrief sagt es noch viel deutlicher, wie bekommen wir Anteil an ihm? Wir werden seiner teilhaftig. Paulus würde sagen, wir sind ein Leib mit ihm. Aber das ist ja nicht, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, sondern das erst einmal zu erfassen, wie komme ich in diese Beziehung zu Jesus hinein? In seiner Macht, in seiner Gegenwart, in seinem Heil, und da ist die Antwort immer wieder im Hebräerbrief, allein durch den Glauben. Das überrascht uns jetzt nicht wesentlich, das ist für uns nichts Neues, aber das immer wieder zu hören, allein und nur durch den Glauben, kein anderer Weg als den Weg des Glaubens. Es gibt keinen kürzeren, keinen einfacheren, keinen eindeutigeren Weg zum ewigen Heil und zu dieser Teilhabe an der Ewigkeit als nur durch den Glauben. Das gilt nicht erst im Neuen Testament, das haben wir schon häufiger gesehen, gerade im Hebräerbrief, sondern das gilt auch im Alten Bund so. Nur durch den Glauben, nie anders. Von Anfang an wird man gerecht durch den Glauben. Nicht durch Werke, nicht durch Leistungen, nicht durch eigene Qualitäten, nicht durch irgendwelche Voraussetzungen, die wir in uns selber haben, sondern immer durch den Glauben, und das gilt ausschließlich. Dann sehen wir die große Tragödie, die auch im Hebräerbrief sehr deutlich beschrieben und formuliert wird. Die größte Tragödie, die wir im Leben erleben könnten, der größtmögliche Verlust, könnten wir sagen, der Super-GAU, den es geben kann, nämlich nicht an Jesus zu glauben. Also da, wo wir vielleicht noch gedacht haben, die einen glauben halt an Jesus und die anderen eben nicht. Aber das nicht an Jesus zu glauben wirklich bedeutet, wir haben einen unglaublichen Verlust auf der ganzen Linie. Wir ahnen vielleicht noch nicht einmal, was da alles verloren gehen kann. Nämlich die Größe, die Einzigartigkeit, die Herrlichkeit, die Macht, das Heil, die Person von Jesus nicht zu erkennen und dadurch eben nicht Anteil zu haben an ihm und an allem, was mit ihm verbunden ist. Die größte Tragödie ist, ihn nicht zu erkennen, ihn nicht zu sehen, ihn zu verpassen. Das ist wirklich eine Tragödie, und das zu verstehen, warum das so ist. Im Hebräerbrief beschrieben, die größte Tragödie ist, im Herzen immer zu irren, immer zu irren. Eine ganze Nation hängt mit ihrem Schicksal daran, nämlich die Nation Israel. Immer irren sie in ihrem Herzen, bis hin zur Verstockung. Und nur wenige kommen zum Glauben an Jesus. Die größte Tragödie ist, wenn das Herz verstockt ist und wir unser Heil irgendwo anders suchen als bei ihm. Die zweite Frage, was haben wir zu verpassen? Was ist das Ziel? Was ist der Gewinn, der uns verloren gehen könnte? Und was haben wir jetzt schon davon, ob wir an ihm glauben oder nicht an ihm glauben? Die Antwort steht hier in Hebräer 12. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Vers 16, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Und damit verbunden die Mahnung, seht zu, achte darauf, dass ihr diesen Fehler nicht noch einmal macht. Und dieser Brief ist ja vor allem an die Hebräer geschrieben. Erinnert euch an die größte Katastrophe, zumindest für Esau. Diese eine große Tragödie. Esau hat sein Erstgeburtsrecht verkauft, um einer Speise willen. Und die Mahnung, die damit verbunden ist, lautet ganz einfach. Ihr seid ganz kurz davor, dasselbe noch einmal zu tun. Ihr wisst um diese Tragödie, ihr steht ganz kurz davor, aufgrund eures verstockten Herzens genau diesen Fehler noch einmal zu begehen. Das Erstgeburtsrecht zu verkaufen, zu verlieren an andere. Was haben wir zu verpassen? Auch das wird beschrieben, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren könnte. Das ist jetzt die Fortsetzung in Hebräer 12, Vers 18. Und der mit Feuer brannte, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Müssen wir eigentlich nochmal lesen. Was haben wir da gelesen? Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das heißt, da ist euer Anteil. Und das ist nicht nur Zukunft, was ihr da vor euch seht, sondern das ist das, was ihr jetzt schon haben sollt, was ihr jetzt schon haben dürft. Das ist das, was euch angeboten ist. Nämlich, dass ihr hinkommt zum himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes. Das ist schon eine andere Dimension, als hier unser Dasein irgendwie zu bewältigen, unsere Wege irgendwie hinzukriegen, sondern zugleich diesen ganz anderen Blick zu haben, diese Dimensionen der Ewigkeit, wo die Tore schon jetzt weit offen stehen. Und dann gibt es noch eine wichtige Frage, die uns in den nächsten Wochen ja sehr beschäftigen wird, nämlich da, wo wir vermutlich spätestens am Sonntag den Psalm 24 noch einmal vor Augen haben und ihn hören werden, nämlich die Frage, wer darf eigentlich auf des Herrn, auf diesen Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Da ist nicht mehr der Berg Zion in Jerusalem gemeint, der war auch heilig, natürlich. Da konnte auch nicht jeder einfach hinzutreten, aber jetzt geht es um diesen anderen Berg. Im himmlischen Jerusalem, wer darf stehen an dieser heiligen Stätte? Und die Antwort, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Da haben wir alles zusammen. Wir dürfen hinzutreten, die Tore sind weit offen, wir können hineingehen. Wenn wir diesen König der Ehre sehen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir verstehen, welche Bedeutung, welche Funktion er hat. Jesus ist der König der Ehre. In ihm haben wir den Zugang. Er ist der Gott unseres Heils. Er ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Herr aller Heerscharen, von dem es dann heißt, und die Engel dienten ihm. Und vielleicht merken wir ein wenig, diese flammenden Reden, diese flammenden kleinen Formulierungen im Hebräerbrief, die wir ganz nebenbei nur wahrnehmen, die aber eine unglaubliche Dimension haben. Und noch einmal diese Mahnung, die ja von Anfang an immer wiederholt wird im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 3. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? wenn wir ein so großes Heil, diese Dimensionen, diese Verheißungen, dieses Angebot, dieses Leben, all das, was uns hier beschrieben wird, wenn wir das nicht achten, wenn es uns verloren geht, wenn wir es versäumen, wenn wir es verpassen, das ist das, jetzt sehen wir diese Alternativen, nämlich was wir auch verpassen können. Ich könnte es ja auch andersherum sagen, was wir zu gewinnen haben. Aber dass wir nur das eine oder das andere haben. Wir haben den Gewinn oder wir haben diesen massiven Verlust. Und dann, was wir zu tun haben, damit wir ihn nicht verpassen. Und die Antwort in immer neuen Wendungen, Aufsehen zu Jesus. Klingt ganz banal, ganz einfach. Aufsehen zu ihm, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Vollender heißt, da ist auch die ganze Fülle des Glaubens, die in ihm liegt. Anfänger und Vollender dieses Glaubens, indem wir hören auf Jesus, hinzutreten zu Jesus, festhalten an Jesus und dann das wichtigste Wort, auch wenn es für uns vielleicht ganz einfach klingt, glauben. Glauben an Jesus. Und wenn wir nur diese zwei Worte festhalten würden und verstehen, was für eine Bedeutung, was für ein Gewicht sie haben. Glauben an seinen Namen und diese Mahnung, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Da sehen wir das Drama, die Tragödie, und sie haben doch ihre Herzen verstockt. Sie haben es nicht gehört, sie haben nicht hingesehen, sie sind nicht hinzugetreten, sondern sie haben vielleicht beobachtet, sie haben kritisch hingehört, sie haben ihren eigenen Weg gesucht, sie haben ihre eigene Leistung gesucht, aber sie haben nicht verstanden, wie groß diese Herrlichkeit, dieses Angebot für sie war. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und wir verstehen dann natürlich, was es heißt, wenn nicht nur damals im Volk Israel, bei den Hebräern, sondern auch in unserer Zeit der Name von Jesus nicht mehr in der Mitte steht. Wenn der Name Jesu nicht mehr verkündigt wird, wenn man den Namen Jesu einfach weglässt, ihn vernachlässigt, ihn nicht für so bedeutend hält, sondern wenn man sagt, man kann an Jesus glauben oder auch nicht, aber Hauptsache, wir haben überhaupt einen Glauben, Hauptsache, wir glauben an Gott, und das muss dann auch genug sein, dann geht uns das alles verloren, nämlich diese Formulierungen, wenn man das Geheimnis seiner ewigen Herrlichkeit nicht in dieser Fülle von Jesus begreift und sucht und findet und glaubt und sich diesen Anteil schenken lässt, dann geht die ganze Fülle verloren. So oft heißt es, das ist nicht so wichtig. Wir sollten nicht so viel von Jesus reden. Es gibt doch so viele andere wichtige Themen. Gott, ja, aber wofür braucht man Jesus? Ich würde es umdrehen. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer Jesus nicht hat, der hat die Ewigkeit nicht. Wer Jesus nicht hat, dem geht alles verloren. Der hat keinerlei Recht hinzuzutreten. Der hat keinerlei Möglichkeit, in diese himmlische ewige Gegenwart Jesu und des Vaters zu kommen. Ohne Jesus bricht alles an Religiosität, alles an Glaube, alles an dem, was wir auch gut denken könnten, alles in sich zusammen. Ohne Jesus gibt es kein Heil in dieser Welt und für diese Welt, auch nicht für uns. Ohne Jesus gibt es keine Gewissheit, kein Heil, keine Sicherheit, keine Klarheit, keinen Zutritt zum lebendigen Gott, zum himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln. Mag uns vielleicht noch ein bisschen fremd erscheinen, dass wir da hinzutreten sollten, hinzutreten dürfen, aber versuchen wir es mal zu fassen, was das heißt, hinzuzutreten zu den vielen tausend Engeln. Sie haben keine übermäßige Bedeutung für uns, aber sie haben eine Bedeutung in der ewigen Welt. Wir dürfen hinzutreten. Sie sind dienstbare Geister für die, die berufen sind, auserwählt sind. Sie sind dienstbare Geister für seine Gemeinde. Das allein sollte uns schon ein wenig unruhig oder wach machen, dass wir genauer hinschauen, was heißt denn das eigentlich? Wir hätten keinen Zutritt zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Keine Gemeinschaft mit dieser Wolke von Zeugen. Keinen Zutritt zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Keinen Zutritt zu ihm selber. Das heißt, alle unsere Gebete würden einfach an der nächsten Wand oder Decke enden. Es gäbe keine Chance, dass unser Gebet gehört würde ohne den Mittler Jesus. Alles bricht in sich zusammen ohne Jesus. Und das Einzige, was dafür nötig ist, ist Glaube. Einfach, könnte man sagen, einfach nur Glauben. Glaube an Jesus, an diesen ewigen, herrlichen, liebenden, erlösenden Namen von Jesus. Petrus hat es als erster so formuliert nach Pfingsten gleich am Anfang in der Predigt vor dem Hohen Rat. So sei euch, ich finde das eine tolle Formulierung, so sei euch und dem ganzen Volk Israel. Also nicht nur dem Hohen Rat, der da sich gerade vor ihnen aufbaut, sondern so sei es euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, Apostelgeschichte 4, dann Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das sei euch, also dem Hohen Rat, und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Alle müssen es hören, alle sind gemeint, alle sind berufen, aber nur wenige kommen am Ende auch tatsächlich dazu. So sei es euch kundgetan. Apostelgeschichte 4. Am Ende der Apostelgeschichte heißt es noch einmal, so sei es euch nun kundgetan. Und wir können das ergänzen, euch und dem ganzen Volk Israel, noch einmal diese Formulierung, aber jetzt mit einer ganz anderen Konsequenz. So sei euch nun kundgetan, und jetzt sage ich es mit meinen eigenen Worten, jetzt ist die Tür zu. Jetzt ist genau das eingetreten, wovor der Hebräerbrief so dringend gemahnt hat, nämlich jetzt ist euer Herz verstockt. Jetzt habt ihr eure Ohren, eure Herzen verschlossen. Jetzt ist genau das geschehen, was bei Jakob und Esau schon einmal geschehen ist, nämlich ihr habt euer Erstgeburtsrecht verkauft, vertan, verschleudert. Diese große Chance, diese unglaubliche Möglichkeit, hinzuzutreten durch Jesus zu dem lebendigen Gott, diese Tür geht jetzt zu, die große Tragödie seines Volkes. Verpasst, versäumt. Das große Heil in Jesus haben sie verpasst, verachtet, verloren, wo man eigentlich sagt, das hätte nicht passieren dürfen. Und es ist eben doch passiert. Und das ist dieser flammende Hebräerbrief, der das immer wieder sagt, schaut doch auf Jesus und schaut auf die, die auch vor euch schon nichts anderes getan haben, als eben das, nämlich zu glauben. Nichts anderes, als zu vertrauen, dass der Glaube allein selig macht. Seht auf diese große Folge von Zeugen. Das ist ja nicht nur ein Wort, eine Ermutigung an die Gemeinde Jesu. Das ist eine Ermutigung an die, die schon im Alten Bund geglaubt haben. Also eben nicht sich auf ihre Werke des Gesetzes verlassen haben, sondern die von Anfang an im Glauben gelebt haben und von Anfang an durch den Glauben auch gerecht genannt wurden, die Ewigkeit erlangt haben, die Seligkeit. Von Anfang an geglaubt, diese große Wolke von Zeugen schaut ihren Namen an, die, die einen besonderen Ruf in diesem Volk Israel hatten, die auch genannt werden, und wo es nicht um die Frage geht, waren sie so treu in ihrer Beziehung zum lebendigen Gott, waren sie so tief im Glauben, ohne jeden Zweifel, so heilig, so besonders, so genial, so perfekt, so ohne Sünde. Und wenn wir dann diese Namen lesen, dann merken wir, die hatten es ganz schön faustdick hinter den Ohren zum Teil. Da war nicht nur Glaube, da war viel Zweifel. Schon bei Abraham sehen wir das, bei Sarah, wo es mich wundert, dass Sarah hier überhaupt aufgeführt wird bei den großen Zeugen des Glaubens. Denn die hat ja gelacht, als der Engel des Herrn vor ihr steht und sagt, in einem Jahr wirst du ein Kind haben. Sie kichert darüber in ihrem Zelt. Sie findet das albern. Trotzdem empfängt sie durch den Glauben doch noch ihren Sohn und wird dann genannt. Durch den Glauben empfing Sarah ihren Sohn. Sie waren alles andere als perfekt, tief im Glauben, heilig und besonders, sondern sie waren Menschen wie viele andere auch. Aber sie haben geglaubt, schon im Alten Testament. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, sogar die Eltern von Mose werden genannt. Das ist auch ein bisschen sonderbar, dass plötzlich nicht nur Mose da steht, sondern die Eltern von Mose, die werden nochmal extra erwähnt, dass sie im Glauben ihren Sohn da in diesem Schilf ausgesetzt haben, in diesem Körbchen, und so Mose zur großen Führungsgestalt in Israel wurde. Dann natürlich Mose selbst und dann eine ganz merkwürdige Figur, nämlich eine Hure namens Rahab. Erstens Hure, zweitens Heiden, die nichts mit diesem Volk eigentlich zu tun hatte, und trotzdem durch den Glauben hat sie diese Seligkeit erlangt. Und wenn wir diese Namen anschauen, dann merken wir, die meisten waren tatsächlich Heiden. Das waren keine vom Volk Israel, sondern das waren Heiden. Abel, Henoch, Noah, Abraham und Sarah, die waren noch Heiden, tief in der heidnischen Welt verwurzelt. Isaak, Jakob, bei Jakob wechselt nun zumindest der Name, dass er schon mal als Israel benannt wird, aber er selber hatte von Israel überhaupt keine Ahnung. Josef wusste nicht, was Israel ist. Das kommt dann erst in den nächsten Generationen so langsam. Sie kannten auch noch keine Priesterschaft, sie kannten nur einen Priester. Und dieser eine Priester war ein Priester aus den Heiden, ein Melchisedek, von dem keiner weiß, woher der kommt, wohin er ging, welche Bedeutung der hat, außer dass wir sehen, er war ein Priester Gottes des Höchsten. Das steht schon mal da, obwohl er noch aus den Heiden stammt. Ein Priester Gottes des Höchsten, kein Zweifel daran. Sie haben alle geglaubt. Und dann kommen noch die vielen Gestalten und Namen auch aus dem Volk Israel dazu. Auch da haben viele geglaubt und sich nicht nur auf die Werke des Gesetzes verlassen, sondern geglaubt haben sie Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die Propheten, Frauen, Männer, Märtyrer, Gefangene, Geschlagene, Gefesselte, Verfolgte um ihres Glaubens willen. Die ganze Fülle von Menschen, deren Namen wir überhaupt nicht kennen, aber sie haben alle geglaubt und dieser Glaube wird ganz, ganz groß geschrieben. Nur durch Glauben. Und das steigert sich jetzt noch wesentlich, weil wir nicht nur irgendwie und irgendetwas glauben, sondern weil wir jetzt den vor Augen haben, den der Hebräerbrief so übermäßig beschreibt. Nämlich Jesus, den ewigen Sohn Gottes. Jesus, in dem wir alles haben. Paulus sagt es ja immer wieder ganz ähnlich. Aber im Hebräerbrief noch einmal diese Dimensionen zu sehen, den sie noch gar nicht kannten bis dahin. Und der trotzdem schon da war, sich immer neu offenbart hat, nach dem Hebräerbrief in vielen Gestalten immer wieder da vor Augen stand. Und wir haben manche Formulierungen, die das noch einmal deutlicher machen. Bei Hiob sehen wir das. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Glaube. Ich bin noch nicht erlöst, aber ich weiß, er ist schon da. Es gibt ihn schon. Er wird mich erlösen. Paulus wird später viel deutlicher sagen, wenn er noch einmal diese Frage stellt, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und die Antwort ist ganz eindeutig. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der Erlöser hat jetzt einen Namen. Und dieser Erlöser war schon vorher da. Und sie haben ihn schon vorher geahnt, vermutet, geglaubt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Woher wussten sie das? Wir wissen es nicht. Aber sie haben geglaubt. Nicht Gesetz, nicht Wissen, nicht Moral, Philosophie oder Religion, nicht meine Gerechtigkeit, nicht aus Werken des Gesetzes, nicht meine Qualitäten, nicht das, was ich hinzufügen könnte, sondern allein der Glaube an ihn. Glauben in Glauben, Glaube an Jesus, das Einzige, was hält, das Einzige, was trägt. Nicht, weil sie, diese Wolke von Zeugen, so stark waren im Glauben, Das würde uns ja eher beunruhigen, wenn wir sagen müssen, wir müssen auch so stark sein, wir müssen das irgendwie hinkriegen, auch in uns selber diese Stärke aufzubringen im Glauben. Der Glaube muss stärker werden, der Glaube muss besser werden, ich muss mich mehr bemühen um diesen Glauben. Da würde wahrscheinlich der Hebräerbrief sagen, lass es. Sondern nimm diesen Glauben, du hast diesen Glauben und halte diesen Glauben in Glauben fest und vertraue, dass der Glaube so stark ist, dass er dich ans Ziel bringt. Nicht du bist stark, sondern der Glaube ist stark und der Glaube macht stark. Und so finden wir diese Stärke im Glauben, weil es nicht in uns liegt, sondern weil er uns diesen Glauben schenkt. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er schafft den Glauben, er erhält den Glauben, er stärkt den Glauben, er ist der Grund unseres Glaubens. Da kommt wieder eine nächste Frage, was macht diesen starken Glauben eigentlich aus? Wie kommt man dahin? Also für mich war das eine ganz wesentliche Frage. Wie kommt man dahin, wenn man diese großen Vorbilder sieht, auch diese Wolke von Zeugen, man kennt ja noch viele andere, die einen wirklich beeindrucken könnten durch ihren Glauben. Aber immer die Frage, wie komme ich denn dahin? Ich weiß, als ich zum Glauben kam, da habe ich mir alle möglichen Gestalten aus Biografien vorgenommen und dachte, so möchte ich gerne mal werden. Und dann probiert man alles Mögliche und nach einem Jahr oder zwei oder drei Jahren merkt man, da tut sich nicht allzu viel, da bewegt sich nichts, da wächst nicht so viel. Also die Frage, wie kommt man dahin zu diesem Glauben? Wie wird mein Glaube stabil, dass er mich trägt, dass er gewiss macht? Und ich meine, dass die Bibel da auch sehr deutlich ist. Wie man da hinkommt, nämlich nicht, indem man sich aufplustert, anstrengt, vielleicht verschiedene Übungen noch für sich macht, sondern diese kleine Formulierung, die wir auch in Johannes 1 sehen, wo es heißt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben da etwas gesehen. Wir haben ihn gesehen. Wir haben nicht nur eine irdische Gestalt gesehen, Jesus von Nazareth und dann die Evangelien immer wieder durchbuchstabiert, sondern wir haben hinter all diesen Formulierungen und Zeugnissen seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Oder wir könnten sagen, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und noch besser, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Aber das bleibt ja noch eine Frage. Haben wir diese Herrlichkeit eigentlich gesehen? Haben wir diese Fülle der Herrlichkeit Jesu erfasst, den Ewigen, der von vor Grundlegung der Welt schon da war, der Sohn des lebendigen Gottes, der am Ende noch immer da sein wird, in seinen verschiedenen Wegen und Bedeutungen und Funktionen und in all dem, was er durch die Jahrtausende hindurch an seinem Volk und auch an uns schließlich getan hat, haben wir diese Herrlichkeit gesehen. Und wenn wir dann die großen Zeugen noch einmal anschauen, dann werden wir immer wieder das sehen und sagen müssen, ja, sie haben diese Herrlichkeit gesehen. Sie haben etwas gesehen mit ihren Augen. Denken wir an Paulus bei seiner Bekehrung vor Damaskus. Er beschreibt es ja später, wenn er sagt, ich kenne einen Menschen in Christus, der wurde entrückt bis in den dritten Himmel. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Paulus, und davon gehen wir aus, dass Paulus das nicht so deutlich sagen will, aber dass er natürlich sich selbst meint. Nicht ich kenne irgendeinen Menschen, sondern ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe etwas gehört, unaussprechliche Worte. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Ausführlicher in Hebräer 1. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Noch ausführlicher in Offenbarung 1, Verse 12 bis 18, wenn Sie nochmal nachlesen wollen. Es geht nicht so sehr darum, dass wir alle Einzelheiten jetzt im Sinn haben oder behalten könnten oder auch verstanden haben, sondern dass wir das eine verstehen, dass der Name Jesu immer höher ist. Immer höher ist. immer höher als alles, was wir uns denken oder vorstellen können, höher als alle Vernunft, höher als alle unsere Vorstellungen. Er ist immer noch höher, noch größer. Um das allein festzuhalten. Paulus versucht das zu formulieren. Und Paulus macht das ja immer auf eine sehr interessante Weise, indem er so eine merkwürdige Verschränkung macht. Die sehen wir etwa in 2. Korinther 3, wo Paulus sagt, wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, nämlich das Gesetz, das durch Mose gegeben war, wenn schon dieses Amt, das doch nur den Tod bringt, trotzdem Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Das muss ja viel, viel größer, viel höher sein. Wenn schon das eine nahezu unerträglich ist, dass er sich ständig das Angesicht verhängen muss, weil man ihn nicht ertragen kann mit diesem Glänzen, mit diesem Strahlen, wie viel herrlicher, wie viel größer muss dann das andere Amt sein? Paulus bezieht sich auf 2. Mose 34 als Erinnerung. Nämlich als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Und da knüpft Paulus noch einmal an in 2. Korinther 3 von Vers 9 an, wenn schon das Amt, das zu Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zu Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit. Das muss unermesslich viel, viel größer sein. Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit, denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Und dann kommt diese schöne Formulierung von Paulus, nämlich auf uns bezogen, auch auf ihn selbst bezogen. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Jetzt müsste, das wäre die Logik von Paulus, jetzt müsste eigentlich unser Angesicht so strahlen, dass kein Mensch das noch ertragen kann. Manchmal können wir es bedauern, dass es dann doch nicht so ist, sondern dass wir doch mehr im Verborgenen diese Herrlichkeit in uns tragen, aber dass wir es vor allem wissen, dass diese Herrlichkeit da ist, dass wir eine Ahnung davon haben, dass wir diese Herrlichkeit sehen mit einem anderen inneren Blick. Haben wir diese Herrlichkeit gesehen? Haben wir einen Vorgeschmack, eine Ahnung davon? Und ich glaube, dass man sagen darf, wer diese Herrlichkeit einmal gesehen hat oder nur geahnt hat, einen Eindruck davon hat, der wird diese Herrlichkeit nicht mehr loswerden. Diesen Blick in die ewige Welt Gottes, an der wir nun Anteil haben, die wird sich in unserem Leben sehr, sehr mächtig und heilsam und in ihrer ganzen Fülle ausbreiten. Wenn wir an diesen Jesus, wie er im Hebräerbrief in besonderer Weise beschrieben wird, wenn wir an diesen Jesus glauben, wenn wir diese Herrlichkeit auch nur ansatzweise gesehen haben und wenn wir uns an ihn binden, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und dann kommt diese Formulierung bei Paulus in Römer 10. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören ohne Prediger? Und dann, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Wer glaubt, wenn wir nicht allgemein vom Glauben reden, sondern wenn wir vom Glauben an diesen Jesus reden? Der Name muss verkündigt werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? wenn sein Name nicht oder nicht mehr verkündigt wird. Und da sehen wir die ganze Dramatik unserer Zeit, dass sein Name nur noch wenig verkündigt wird. Dass schon der Glaube noch da ist. Irgendein Glaube, irgendeine Form von Glauben, aber dass der Name von Jesus immer unscheinbarer wird, immer mehr verschwindet. Und wenn wir diesen Blick vor Augen haben, wenn wir sagen können, wir haben oder ich habe seine Herrlichkeit gesehen, zumindest ansatzweise gesehen, eine kleine Ahnung von dieser Herrlichkeit, verstanden, wer Jesus in meinem Leben, für mein Leben und natürlich für die vielen anderen und auch für die Zukunft hat. Ich habe verstanden, wer Jesus ist, welche Dimension die Ewigkeit für unser Leben und auch für die Zukunft hat, die wir nur in ihm und nur durch ihn haben. Und ich wünsche uns das sehr, dass wir diese Dimensionen ein wenig verstehen, ein wenig erahnen. Und dann verstehen wir die nächsten Sätze, die für uns ebenfalls so wichtig sind, nämlich darum, lasst uns ablegen. Alles, was uns beschwert, darum, weil wir ihn sehen, weil er die Mitte unseres Lebens geworden ist, weil in ihm das ganze Heil, die ganze Herrlichkeit, die ganze Fülle ist, darum, lasst uns nun ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande Gericht achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Lasst uns laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und mir scheint, dass darum diese Formulierung so wichtig ist, nämlich, dass da so viele schon vor uns waren, die Wolke von Zeugen, die ihren eigenen Kampf gekämpft haben. Da gibt es ja auch Formulierungen dafür, die zersägt, gesteinigt und mit dem Schwert umgebracht worden sind, die das alles erlitten haben, freiwillig erlitten haben. Damit will der Hebräerbrief nicht sagen, stellt euch darauf ein, dass ihr alle da durch müsst, sondern seht diese Wolke von Zeugen und versteht, dass die ihren Kampf gekämpft haben und dass Jesus seinen Kampf gekämpft hat. Wir kämpfen nicht den Kampf von Jesus. Wir kämpfen auch nicht jeden Kampf, den andere vor uns gekämpft haben, sondern die Formulierung lautet, dass wir laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und das müssen wir ja zugeben, unser Kampf ist ein ganz anderer. Wir sitzen hier fröhlich, friedlich und freuen uns, dass wir so zusammen sein können. Aber unser Kampf ist das nicht, was andere vor uns erlebt haben. Aber vielleicht gilt es gerade deswegen, dass wir nicht zimperlich sind in den vielen Kleinigkeiten, dass wir auch nicht zu ängstlich sind, sondern weil diese Wolke von Zeugen vor uns ist, die so viel erlitten, erduldet haben. Darum laufen wir nun in dem Kampf, der uns verordnet ist. Ein anderer Kampf als der, den andere vor uns schon kämpfen mussten. Auch ein anderer Kampf als der Kampf von Jesus. Er hätte Freude haben können, sagt der Hebräerbrief, hat aber darauf verzichtet. Er war ohne Sünde, hat sich für uns zur Sünde machen lassen. Er war der Sohn Gottes und hat sich von allen verspotten lassen. Er war der Herr und hat so viel Widerspruch erduldet. Der Herr, der sich zum Knecht macht und alles freiwillig und alles für uns. Das war sein Kampf und diesen Kampf hat er freiwillig angenommen bis zum Tod am Kreuz. Und dann sagt der Hebräerbrief, ihr habt doch noch gar nicht bis aufs Blut widerstanden. Und vielleicht müsst ihr es auch gar nicht. Ihr habt noch nicht in derselben Weise gegen die Sünde gekämpft wie er. Euer Weg ist zum allergrößten Teil viel, viel, viel einfacher und leichter. Für Einzelne vielleicht nicht, aber insgesamt viel einfacher. Freut euch doch dran, wie leicht ihr es habt, gerade in dieser Zeit. dass ihr nicht denselben Kampf kämpfen müsst wie er und wie viele andere vor euch, aber schaut umso mehr auf diese Wolke von Zeugen, sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden, umhergezogen in Schafpelzen, in Ziegenfellen, haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren Welt die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Sie haben ihren Kampf gekämpft. Und darum lasst uns unseren Kampf kämpfen, der in aller Regel, zumindest in unserer Zeit, viel, viel harmloser, viel kleiner ist als das, was sie vor uns erlebt haben. Aber uns davon ermutigen, dass wir nicht zu zimperlich sind, nicht zu schnell aufgeben. Denn das war ein Problem bei den Hebräern, wenn er sagt, ihr habt ja noch gar nicht bis aufs Blut widerstanden. Und habt doch bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Ihr habt das gar nicht wert geachtet, was er in eurem Leben auch an mancher Zumutung euch gewährt. Auch manche schwere Wege, die dazu gehören, Sprüche 3, Vers 11, folgender, wird zitiert, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Es ist ja ganz wichtig, dass wenn ihr von ihm gestraft werdet, nicht von irgendjemandem. Und dieser Vergleich ist so wichtig, nämlich eure Väter haben euch auch erzogen und manchmal bestraft. Sie waren mal freundlich, mal streng, sie waren mal unberechenbar, dann auch wieder geduldig, sie waren manchmal ungerecht, haben manchmal, vielleicht auch häufiger, nach ihrem Gutdünken gestraft, geschlagen, launenhaft, unberechenbar. Das waren eure Väter. Ihr habt sie trotzdem geachtet. Ihr habt sie trotzdem vielleicht sogar geliebt. Und manches gelernt, manches angenommen, obwohl eure Väter nicht perfekt waren, habt sie trotzdem als eure Väter geachtet und angenommen. Wie viel mehr sollten wir den achten, sagt Hebräer 12, der uns nicht nach seinem Gutdünken erzieht und straft, nicht launenhaft und unberechenbar, sondern in Heiligkeit und Gerechtigkeit, in Güte und Barmherzigkeit, in Wahrheit und in Liebe, als unser ewiger geistlicher Vater, der so an uns handelt, dass uns alles zum Besten dienen muss. Was das Beste ist, war unser Thema für heute Abend. Und da sagt der Hebräerbrief, das ist das Beste. Dass wir nicht irgendwie durch alle möglichen Mühlen gedreht werden, alles Mögliche erleiden, erdulden und ertragen müssen, sondern dass wir durch seine Schule gehen, durch seine Erziehung gehen, dass er so an uns handelt, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen, auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es oft nicht schön ist, auch wenn wir es uns manchmal so nicht ausgewählt hätten, es nicht leicht ist, auch nicht immer erkennbar ist, warum manche Dinge in unserem Leben geschehen. Das kommt ja häufig vor. Da passiert irgendwas Schräges, Schweres in unserem Leben. Und am liebsten würden wir sofort aussteigen. Es dient zum Besten. Römer 8 leuchtet da auf. Denen aber, die Gott lieben, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Da könnte man jetzt fragen, ist das so, dass alle Dinge von ihm kommen, alles, was wir erleben, auch alles Schwere? Und wir müssten tatsächlich sehen mit Hebräer 12, das stimmt nicht ganz. Es ist nicht alles von ihm, sondern da ist ganz vieles, ganz viel an Elend, weil wir nicht den guten Kampf kämpfen, der uns verordnet ist, sondern weil wir auch manch einen Kampf kämpfen, der uns ausdrücklich nicht verordnet ist. Wo wir ablegen sollten, was uns beschwert. Und wir legen manches nicht ab, was uns beschwert. Wir halten manches auch ganz gerne fest, obwohl es uns beschwert. Wir gehen auch nicht jeder Sünde aus dem Weg, obwohl wir wissen, dass es Sünde ist. Wir lassen uns darauf ein. Wir gehen damit um. Wir denken manchmal, ach, es wird schon irgendwie. Manches ist auch selbst verursacht. Weil wir versäumt haben, das abzulegen, was uns beschwert. Und dann kommt noch vieles dazu, was alles an Last, an Leid, an Schuld, an Krankheit, an Not, an Ungerechtigkeit, auch an Dreck einfach in dieser Welt permanent da ist, was uns immer umgibt, alles, was da ist, was auch nach uns greift und wir leiden daran, wir leben noch immer in dieser gefallenen Welt, haben Anteil an allem, was diese Welt auch ausmacht. Umso mehr verstehen wir, legt ab, legt ab, legt ab. Meidet alles, was euch umstrickt an Sünde, an Versuchungen, an Dingen, die nicht gut sind. Alles ablegen, was man ablegen kann, alles umgehen, was man umgehen kann, alles meiden, wo uns die Sünde umstrickt. Da muss ich gerade Beispiele nennen. Da fallen jeden sofort viele Beispiele ein, wo wir permanent umgeben sind, ganz nah dran sind an dem, was uns wirklich auch hineinreißen kann in einen ganz schwierigen Weg. Aber dass wir vertrauen, dass wir in seiner Gegenwart bewahrt sind, dass er uns durchbringt, dass er manchmal auch erzieht, dass manchmal auch die Nachfolge Jesu nicht wirklich ganz leicht ist, aber dass wir lernen dürfen bei ihm und vor allem erleben, dass der Glaube trägt und die Herrlichkeit der zukünftigen Hoffnung umso mehr ein Bestandteil unseres Lebens an jedem Tag wird. Und dass wir uns freuen, das ist der Sinn von diesem Abschnitt, dass wir uns freuen, dass wir den kennen, der uns erzieht, dass wir den kennen, der da so hineinwirkt in unser Leben, manchmal auch schmerzhaft, manchmal auch so, dass wir ihm gerne ein wenig ausweichen würden, aber wissen, er ist es, der uns erzieht, nicht nach seinem Gutdünken, nicht unberechenbar, sondern immer zu unserem Besten. Und in Hebräerbrief Sprüche 3, Vers 11 folgender zitiert, dann sind ja nicht nur diese zwei blanken Verse gemeint, sondern da ist der ganze Zusammenhang eigentlich mit aufgeführt. Damit will ich schließen und das noch einmal lesen in Sprüche 3. Verachte nicht, mein Sohn, die Unterweisung durch den Herrn und sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht. Und er ist ihm zugetan wie ein Vater dem Sohn. Wohl dem Menschen, der, das heißt, die haben's richtig gut. Also diese Formulierung, wohl dem, selig sind, heißt nichts anderes als, die sind zu beneiden. Die haben das Große losgezogen. Wohl dem, der Weisheit gefunden hat und dem Menschen, dem Einsicht zuteil wird, sie zu erwerben, ist besser als Silber zu erwerben und besser ist es, sie zu gewinnen als Gold. Sie ist wertvoller als Perlen und keine deiner Kostbarkeiten kommt ihr gleich. Das ist das Beste. Alles ablegen, was uns beschwert, alles überwinden, was uns umstrickt an Sünde, an Versuchungen, an Dingen, die uns das Leben zerstören und sich von ihm erziehen zu lassen. Ja, manche nehmen das ja als eine Erlaubnis, auch mal zuzuschlagen und Prügelstrafe. Ich weiß, diese Diskussionen, die hören niemals auf, die dann sagen, da steht's doch, ja, dass man den Sohn auch schlagen soll. Nein, das steht nicht da. Da sind andere Schläge gemeint, schon gar nicht die Schläge eines Vaters, der in diesem Gutdünken zuschlägt, sondern der liebende Vater, der manchmal auch Schweres zumutet, aber er ist es, der uns erzieht. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Dass wir einen festen Stand haben, einen festen Stand im Glauben. Dass wir, ich könnte es auch anders sagen, lernen hinzustehen, gewiss zu sein, sicher zu sein, im Glauben unseren Weg gehen. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir dich so sehen dürfen in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit, in deinem strahlenden Licht und dass es nicht nur schöne und große Worte sind, sondern dass du eigentlich noch viel, viel größer bist als alles, was wir uns denken und sehen können, aber dass wir schon jetzt an dir Anteil haben dürfen. dass wir an dich glauben dürfen, dass wir mit dir verbunden sind, dass du in uns lebst und dass wir durch dich auch schon den Zugang und den Zutritt haben zur ewigen Herrlichkeit, zur himmlischen Heimat, zu diesem Großen, was noch auf uns wartet und zugleich schon da ist. Und wir danken dir von Herzen, dass wir in deinem Wort etwas davon sehen und verstehen und dann auch glauben dürfen. Und wir bitten dich, dass wir nicht nachlässig werden, dass wir nicht aufhören, auf dich zu sehen, dass wir nicht aufhören, immer mehr von dir auch zu begreifen und anzunehmen und dass diese Herrlichkeit in unserem Leben immer deutlicher auch sichtbar wird. Und wenn es nur für uns ist und nur für die, die uns kennen, aber dass du in uns lebendig bist und wirst, darauf vertrauen wir und dafür danken wir dir und darüber beten wir dich an. Danke, dass du dich darum aufgemacht hast zu uns und dass wir unsere leeren Hände, auch unseren schwachen Glauben dir hinhalten dürfen und dich bitten dürfen, dass du all unsere Not, unseren Mangel, unsere Defizite ausfüllst. Zu deiner Ehre, zu unserem Heil und zu unserem Segen. Gelobt sei dein Name. Amen.